NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen. Vor wenigen Wochen konnte im Frankfurter Westend das Richtfest der Jüdischen Akademie gefeiert werden und im nächsten Jahr soll es endlich soweit sein. Die Akademie wird ihre Pforten öffnen. Das alles sollte ursprünglich früher stattgefunden haben, aber die Corona-Pandemie hat das Vorgehen deutlich verlangsamt. Der Anspruch dieser ersten jüdischen Akademie in Deutschland seit der Shoah klingt ambitioniert. Sie soll zu einem Perspektivwechsel beitragen im Zusammenleben zwischen Juden und Nichtjuden. Die jüdische Stimme in Deutschland soll damit ein erkennbares Profil erhalten, so hat es der Zentralrat der Juden formuliert. Und zwar im gedanklichen Anschluss an das freie jüdische Lehrhaus, das in den 1920er und 1930er Jahren in Frankfurt bestand. Es wurde damals von dem Historiker und Religionsphilosophen Franz Rosenzweig initiiert und entwickelte sich in den Folgejahren bis 1933 zu einem Zentrum intellektueller jüdischer Debatten, an denen zahlreiche prominente Intellektuelle der damaligen Zeit, wie zum Beispiel Martin Buber, Siegfried Krakauer oder Gershom Scholem, teilnahmen. Der Gründungsdirektor Doron Kiesel bereitet, gemeinsam mit seiner Co-Direktorin Sabena Donat, diese Bildungseinrichtung und deren Konzept vor, die laut Zentralrat ein intellektuelles Zentrum und Anziehungspunkt werden soll für Juden und Nichtjuden. Der Soziologe und Erziehungswissenschaftler Doron Kiesel leitet zurzeit die Bildungsabteilung beim Zentralrat. Ich habe ihn gefragt, inwiefern das freie jüdische Lehrhaus ein Vorbild für die Akademie sein kann und auch sein soll.
Es ist eigentlich kein Vorbild, ja, weil das freie jüdische Lehrhaus, was seinerzeit gegründet worden ist, schon Ende der 20er Jahre von Franz Rosenzweig, später eben von Martin Buber fortgeführt wurde, hatte in erster Linie auch die Aufgabe, wir würden heute von einer jüdischen Volkshochschule eher sprechen, als von einer akademischen Einrichtung, wie wir sie jetzt planen, hatte die Aufgabe, sozusagen jüdisches Wissen, jüdische Inhalte im weitesten Sinne zu vermitteln. Insofern ist das nicht unbedingt vergleichbar. Es ist insofern ja eine gebrochene Kontinuität, als wir auch ein Ort sein wollen, in dem jüdisches Wissen, jüdische Philosophie, jüdisches Können, jüdische Erfahrung vermittelt werden, aber sicherlich in einem völlig anderen gesellschaftlichen Kontext. Und das muss man immer mitdenken, wenn man von Kontinuitäten redet, die letztendlich keine sind.
Sie haben gerade gesagt, es soll ja eine akademische Einrichtung sein. Und es gibt jetzt eben auch beschlossen die Kooperation mit der Goethe-Uni in Frankfurt. Wie darf ich mir das vorstellen? Wird es einfach ein bestimmtes Angebot geben für Studierende, für Lehramtsstudierende oder an wen richtet sich die Jüdische Akademie?
Die Jüdische Akademie richtet sich sowohl an Juden wie an Nichtjuden, was die Gäste anbetrifft. Insofern, als wir in Deutschland ungefähr 100.000 Juden und Jüdinnen haben, die hier leben, die Deutschland als ihren Lebensmittelpunkt gewählt haben und dementsprechend auch nicht immer aufgrund der Tatsache, dass sie eben aus der ehemaligen Sowjetunion kommen oder ihre Eltern auch nicht immer die Möglichkeit hatten, sich umfassend über jüdische Religion, jüdisches Wissen, überhaupt jüdische Tradition kundig zu machen, geschweige denn in diesem Sinne auch zu leben. Darüber hinaus vermitteln wir Nichtjuden die Möglichkeit, etwas übers Judentum zu erfahren. Das Judentum ist de facto mit dem Nationalsozialismus hier ausgelöscht worden und erst sehr langsam und im Rahmen erst zunächst einer sehr kleinen Gemeinschaft, später durch die Zuwanderung 89, durch den Zusammenbruch der Sowjetunion, kamen ungefähr 200.000 Juden nach Deutschland, von denen 100.000 Mitglieder der jüdischen Gemeinden geworden sind. Die Zahl der Gemeinden ist auch deutlich gewachsen. Das heißt, wir haben heute wieder eine jüdische Gegenwart und diese gilt es zu erkennen. Und insofern bieten wir die Möglichkeit, spezifische jüdische Perspektiven jetzt in unterschiedlichen Sphären. Das kann, wie gesagt, wenn wir über den Nahostkonflikt reden, ist das eine Option. Wenn wir über jüdische Philosophie oder jüdische Denktradition reden, ist es was anderes. Wenn wir über jüdische Religion oder auch Tradition reden. Das heißt, hier gibt es, ähnlich wie das Judentum sehr vielfältig und auch plural aufgestellt ist, gibt es auch sehr unterschiedliche inhaltliche Vorstellungen und Vorgaben, die je nach Interesse auch hier abgerufen werden können. Hier im Rahmen von Veranstaltungen, von Konferenzen, von Tagungen, von Abendveranstaltungen. Also in unterschiedlichen Kontexten, in der Regel darauf hinauslaufen, kommunikativ bestimmte Perspektiven zu reflektieren, auch sicherlich im Sinne einer Streitkultur, einer Auseinandersetzung, die deutlicher macht, einen schärferen Blick ermöglicht auf bestimmte Fragen, die uns hier als Juden, aber auch als Nichtjuden beschäftigen und von denen wir betroffen sind. All das spielt eine Rolle, die wir im Rahmen dieser Akademie auch auf uns nehmen werden. Wobei uns ist es nicht nur ein zentrales Anliegen, den Blick nach hinten zu werfen, sondern wir wollen auch auf das vielfältige, gegenwärtige Judentum auch den Blick werfen. Das heißt, die Möglichkeit der Begegnung, der Kontakte, der Einblicke, ob es nun Kunst, Literatur, Film, Politik, Religion, all das wird ein Ort haben, durch Referenten oder Referentinnen oder Studienleiter oder Studienleiterinnen vermittelt, werden diese Angebote nicht nur für Frankfurt, sondern weit über Frankfurt hinaus oder gar Europa hier als Ort erkennbar sein. Und insofern freuen wir uns über diese Option. Die zweite Dimension, die Sie angesprochen haben, die ist nun mal was ganz Besonderes. Die Universität, die Goethe-Universität, hat ihre Wurzeln tatsächlich in einem sehr großen Engagement vor 110 Jahren nunmehr seitens jüdischer Wissenschaftler, die eben aktiv das Interesse vorangetrieben haben, eine Universität hier zu gründen, sei es dadurch, dass sie als Mäzenen tätig wurden oder dass sie als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin in der Universität Fuß fassen konnten. Und diese Kontinuität, die wollten wir in einem gewissen Sinne aufnehmen oder auch nochmal erkennbar machen, weil natürlich wir können nicht einfach so tun, als gäbe es die Jahrzehnte zwischen heute und zwischen 1945 nicht geben. Aber es gibt natürlich Berührungspunkte. Und die Idee dieses sehr umfassenden Vertrages ist A, die Würdigung dieser eben genannten Tradition und des Erinnerns an den Beginn der Universität und zweitens mit der Option und der Möglichkeit, zahlreiche gemeinsame Projekte, seien sie nun Veranstaltungen im Alltag, Seminare, zu bestimmten Projekten Informationen anbieten. Es gibt darüber hinaus Kontakte zwischen der Uni Frankfurt und der Universität in Tel Aviv, zwischen der Uni Frankfurt und der Universität in Jerusalem. Das heißt, hier laufen eine ganze Reihe von schon bestehenden Kontakte und Kooperationen zusammen und die Akademie wird diese Aspekte der Zusammenarbeit nochmal schärfen und neue gemeinsame Projekte mit den Kollegen und Kolleginnen in der Uni auch hier auf den Weg bringen. Im Moment aktuell ist das vor allen Dingen im Bereich der antisemitismuskritischen Bildung. Da sind wir mit den Kollegen aus dem Fachbereich Erziehungswissenschaften zugange, um hier eine breitere und ja auch eine wirksame Kooperation hier als Zugang ermöglicht wird.
Aber genau das frage ich mich eben nach dem, was Sie geschildert haben und was ich auch gelesen habe, also Beispiel Antisemitismus, kritische Bildung. Was wird das Besondere an der Jüdischen Akademie sein? Weil ja an Veranstaltungen teilzunehmen schon voraussetzt, dass ich mich dafür interessiere. Ganz konkret gibt es Zusammenarbeiten mit Schulen, mit bestimmten Jugendhäusern oder was ist da in Planung?
Für uns ist es sehr wichtig, dass die Shoah ein zentraler Aspekt der eigenen Geschichte ist und verbindlich und verpflichtend für sämtliche hier in Deutschland lebende Menschen, also in dem Fall jetzt von Jugendlichen und damit aber auch natürlich von Pädagogen, als relevant und notwendig anerkannt wird. Ja, wir können dem Vergessen nur etwas entgegensetzen, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass die meisten Überlebenden ja heute gar nicht mehr unter uns weilen. Die Überlebenden, die 1945 aus den Konzentrationslagern befreit worden sind. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass bestimmte Wissensanteile vermittelt werden. Und dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, neben dem Wissen, was tatsächlich intellektuell und kognitiv vermittelt werden kann, können wir über das, was ich im weitesten Sinne als jüdische Erfahrung sozusagen daneben stellen kann, in Verbindung bringen kann mit diesem Wissen, wo eben auch ein emotionales Wissen, auch eine emotionale Intelligenz eine Rolle spielt, all das kann im Kontext einer solchen Veranstaltungsreihe oder solcher Veranstaltungsmodule und Typen vermittelt werden. Es geht also auch darum zu verstehen, dass der Nationalsozialismus nicht nur die Überlebenden traumatisiert hat, sondern auch heute hier lebende Juden, auch der jüngeren Generation, natürlich Spuren dieser traumatischen Erfahrung, die ihre Eltern im Wesentlichen oder Großeltern erlebt haben, in sich tragen. Und solche Traumata werden besonders in solchen Konfliktkonstellationen wie während und nach dem 7. Oktober deutlich.
Das war ein Gespräch mit Doron Kiesel über die Jüdische Akademie, die in Frankfurt gebaut wird und die im nächsten Jahr eröffnet werden soll. Als ich Doron Kiesel nach seinem Musikwunsch mit jüdischem Bezug fragte, sagte er, dass er sich ein Lied aus Osteuropa auf Jiddisch wünsche.
Es gibt eine ganze Reihe von jiddischen Liedern, die ich beeindruckend finde, weil sie die ausweglose Situation von Juden und Jüdinnen in Osteuropa im Städtel beschreiben. Und vielleicht zu einem Zeitpunkt, als sie noch gar nicht ahnten, was auf sie zukommt. Der Sänger ist Daniel Kempin und das Lied ist Gewalt, Sebrider.
Gewalt, Sebrider, was schlaft ihr? 1, 2, 3, 4. Gewalt, Sebrider, was schlaft ihr? 1, 2, 3, 4. Es ist schon Zeit zu gehen in Mikwe. 1, 2, 3, 4. Es ist schon Zeit zu gehen in Mikwe. 1, 2, 3, 4. Nicht gehen Mikwe, nur geschlafen. Tja, was getäugt ihr auf der Welt? Mit was wird ihr kommen auf jener Welt? Gewalt, Sebrider, was schlaft ihr? 1, 2, 3, 4. Gewalt, Sebrider, was schlaft ihr? 1, 2, 3, 4. Es ist schon Zeit zu sagen, till ihm. 1, 2, 3, 4. Es ist schon Zeit zu sagen, till ihm. 1, 2, 3, 4. Nicht gehen till ihm, nicht gehen Mikwe, nicht gehen Mikwe, nur geschlafen. Tja, was geteut ihr auf der Welt? Mit was wird ihr kommen auf jener Welt? Gewalt, Sebrider, was schlaft ihr? 1, 2, 3, 4. Gewalt, Sebrider, was schlaft ihr? 1, 2, 3, 4. Es ist schon Zeit zu gehen, davonen. 1, 2, 3, 4. Es ist schon Zeit zu gehen, davonen. 1, 2, 3, 4. Nicht gehen davonen, nicht gehen Tillim, nicht gehen Tillim, nicht gehen Mikwe, nicht gehen Mikwe, nur geschlafen. Du wirst geteut ihr auf der Welt, mit was wird ihr kommen auf jener Welt?
Das war das Stück Gewalt Sebrider, gesungen von Daniel Kempin. Daniel Kempin ist Chasan des egalitären Minyan in der jüdischen Gemeinde Frankfurts. Er wurde als Sohn eines katholischen Kirchenmusikers in Wiesbaden geboren und beschloss, die Entscheidungen seiner Großmutter und Mutter, die sich wegen der Verfolgung durch die Nationalsozialisten hatten christlich taufen lassen, rückgängig zu machen. Er konvertierte zum Judentum. Seither gibt der Musiker Konzerte, Workshops und Kurse, damit das jiddische Liedgut nicht vergessen wird. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten.
Das Bundesforschungsministerium will weitere 12 Millionen Euro für die Antisemitismusforschung bereitstellen. Die Fördergelder sollten ab Ende 2025 verfügbar sein und insbesondere für Forschungsprojekte zu israelbezogenem Antisemitismus eingesetzt werden, teilte das Ministerium mit. Ein erstes Förderbudget von gleichfalls 12 Millionen Euro hatte den Zeitraum von 2021 bis 2025 abgedeckt. Dadurch waren den Angaben zufolge 10 Forschungsverbünde an Universitäten und außeruniversitären Einrichtungen gefördert worden. Nach Angaben der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus RIAS habe es im ersten Halbjahr 2024 täglich durchschnittlich 7 antisemitische Vorfälle gegeben, erklärte Bildungs- und Forschungsminister Cem Özdemir. Das sei inakzeptabel, so der Grünen-Politiker. An Schulen und anderen Bildungseinrichtungen sollen Vorurteile, Stereotype und Verzerrungen in der Vermittlung jüdischer Geschichte, Kultur und Religion abgebaut werden. Antisemitismus solle zudem nicht nur als historisches Phänomen, sondern auch in seinen aktuellen Erscheinungsformen behandelt werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die die Bildungsministerkonferenz, der Zentralrat der Juden in Deutschland und der Verband Bildungsmedien unterzeichnet haben. Die Empfehlungen richteten sich an Ersteller von Bildungsmedien, die Bildungsverwaltungen und nicht zuletzt an die Lehrkräfte. Die Erklärung umfasst den Angaben zufolge 12 zentrale Punkte. Jüdisches Leben soll in seiner Gegenwart und Vielfalt dargestellt werden. Zudem wird betont, dass das Judentum in Deutschland, Europa und der Welt ein lebendiger Teil der Gesellschaft ist, dessen Stimmen in Bildungsmedien Gehör finden müssen. Jüdinnen und Juden seien zudem ein integraler Bestandteil der deutschen Gesellschaft. Bildungsmedien sollten vermeiden, sie als Fremde oder andere darzustellen. Die Erklärung fordert, dass Bildungsmedien altersangemessen über Antisemitismus informieren und dessen Erscheinungsformen erklären. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens hat dazu aufgerufen, mit den Mitteln des Strafrechts konsequent gegen Fälle von Judenhass und Antisemitismus einzuschreiten. Für Menschen, die antisemitische Straftaten begehen, darf es kein Verständnis geben, sagte die SPD-Ministerin bei einem Treffen von rund 150 Polizistinnen und Polizisten mit Repräsentanten der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen. Der Rechtsstaat dürfe nicht dulden, dass jüdische Bürgerinnen und Bürger bedroht, beleidigt und angegriffen werden. Hass gegen Jüdinnen und Juden habe in Deutschland leider ein besorgniserregendes Ausmaß erreicht, sagte Behrens. Deshalb sei auf allen gesellschaftlichen Ebenen ein deutlich stärkerer Einsatz gegen Antisemitismus erforderlich. Die jüdischen Gemeinden hatten die Polizeibeamten eingeladen, um sich bei ihnen für ihr Engagement zum Schutz von Synagogen und anderen Einrichtungen zu bedanken. Die Polizisten leisteten Außerordentliches für den demokratischen Staat, sagte der jüdische Verbandspräsident Michael Fürst. Bei Wind und Wetter stünden sie mit schweren Westen bereit, um zum Beispiel Synagogen oder Moscheen zu beschützen. Auch Innenministerin Behrens dankte den Polizeibeamten. Sie leisteten einen wichtigen Beitrag für unser Land und unsere Werte. Soweit die Meldungen.
Das war unsere Sendung Shabbat Shalom, bis hierhin mit Daniela Remus am Mikrofon. Bevor Sie jetzt die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose von Rabbiner Jonathan Margonet aus London hören, wünsche ich allen unseren jüdischen Hörerinnen und Hörern Chag Sameach, ein schönes Chanukka-Fest.
Diese Shabbat-Lesung aus der Tora beginnt mit dem Satz: Jakob ließ sich im Land Kanaan nieder, wo seine Vorfahren aus Fremde gelebt hatten. Es klingt, als ob dies das Ende der Reise markiert, die mit Gottes Aufforderung an Jakobs Großvater Abraham begonnen hatte. Geh aus deinem Land, aus deinem Geburtsort und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Im Buch Genesis verfolgen wir die Geschichte von 3 Generationen der ruhelosen Familie Abrahams. Als Halbnomaden waren sie durch das Land Kanaan und sogar bis nach Ägypten gezogen. Ihr Lebensunterhalt hing von der Bereitschaft der einheimischen Bevölkerung ab, ihre Herden weiden zu lassen. Gott hatte Abraham versprochen, dass er eines Tages dieses ganze Land erben würde. Aber am Ende von Abrahams Leben gab es nur einen winzigen Teil, den er sein eigen nennen konnte. Es waren ein kleines Feld und eine Höhle, die er zu einem exorbitanten Preis kaufte, um darin seine Frau Sarah zu begraben. Wie bei allen solchen Familien zu dieser Zeit hing ihr langfristiges Überleben von der Geburt von Söhnen ab, die die Last der Landarbeit teilen konnten. Wie bei allen großen Familien gab es auch bei ihnen interne Rivalitäten, Streitigkeiten und sogar Konflikte, insbesondere um das Erbe. Was Abraham von den Menschen um ihn herum unterschied, war seine Hingabe an dem Gott, der ihn aufgefordert hatte, die Sicherheit seiner Heimat zu verlassen, der Gott, der ihn sein ganzes Leben lang herausforderte. Wo immer Abraham sich niederließ, baute er einen Altar für seinen Gott. Es war ein persönlicher Akt des Dankes. Aber es war auch eine Möglichkeit, Abrahams Überzeugung zu erfüllen, dass Gott ihn aus einem bestimmten Grund dorthin geführt hatte, um von Gott zu erzählen. Das gleiche Verhaltensmuster wurde von Abrahams Sohn Isaac und Isaacs Sohn Jakob befolgt. Jede von ihnen folgte Abrahams Tradition und jede von ihnen begegnete auf seine eigene Art und Weise demselben Gott. Der erste Satz der Lesung diese Woche scheint anzudeuten, dass Jakob endlich eine dauerhafte Heimat gefunden hatte. Die vorherigen Generationen waren Besucher, vorübergehende Bewohner im Land Kanaan gewesen. Vielleicht sollte Jakob nun derjenige sein, der sich schließlich dort niederließ, der Gottes Versprechen und Abrahams Vision erfüllte. Jakob selbst hat ein stürmisches Leben geführt. Als junger Mann war er gezwungen, sein Zuhause zu verlassen, weil er den Segen gestohlen hatte, den sein Vater Isaac, Jakobs Zwillingsbruder Esau, geben wollte. Es dauerte 20 Jahre, bis Jakob nach Hause zurückkehren konnte. Jakob gestand das Unrecht, das er Esau angetan hatte, und bot Entschädigung an. Die beiden Brüder versöhnten sich. Dieser erste Vers muss also sicherlich bedeuten, dass Jakobs Wanderjahre vorbei waren. Vielleicht konnte Jakob nun einen friedlichen Lebensabend entgegensehen. Der nächste Satz scheint diese Idee zu bekräftigen. Er beginnt: Dies ist das Geschlecht Jakobs. Diese Worte sind bekannt. Das vorherige Kapitel hatte mit den Worten begonnen: Dies ist das Geschlecht Esaus. Und das ganze Kapitel war Esaus Familiengeschichte gewidmet. Er hatte so große Schaf- und Ziegenherden, dass er in das nahegelegene Land Edom zog, um Platz für sie zu finden. Das Kapitel listet nicht nur alle Kinder und Enkelkinder Esaus auf, sondern auch zukünftige Könige Edoms. Wenn wir also die Worte lesen, dies ist das Geschlecht Jakobs, erwarten wir dieselbe endlose Liste von Namen. Aber Jakobs Reise ist noch nicht zu Ende. Gott hat etwas anderes im Sinn. Jakobs 12 Söhne sollen zu Stämmen werden, und die Stämme werden zu einem riesigen Volk. Sie werden Jahre der Sklaverei im Land Ägypten erleben. Aber wenn dieses ganze Volk freigelassen wird, wird es Abrahams Gott und die Mission annehmen, Abrahams Aufgabe fortzusetzen. Aber das liegt alles in der Zukunft. In dem Moment, in dem Jakob vielleicht gedacht haben könnte, dass das Drama seines persönlichen Lebens zu Ende geht, hat Gott noch eine Überraschung parat. Statt einer Liste von Jakobs Nachkommen wird im nächsten Vers abrupt auf die Herausforderung hingewiesen, vor der die nächste Generation steht. Josef war 17 Jahre alt und hütete zusammen mit seinen Brüdern die Herden. Für Jakob wird sich nun alles ändern.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Jonathan Magonet aus London. Zum Schluss hören Sie das Ma Tovu. Übersetzt lautet der Text: Wie lieblich sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel. Es singt der Europäische Synagogalchor unter der Leitung von Andor Ijak.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.